herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Heute ist Clemens Hägele zu Gast im Begründet Glauben Podcast. Clemens, du hast in Tübingen und Erlangen Theologie studiert, du warst dann in Dortmund an der Universität im Fach Neues Testament und hast zeitgleich in systematischer Theologie über die Schriftlehre Adolf Schlatters promoviert. Du hast dein Vikariat als Gastvikar in der Westfälischen Landeskirche und dann warst du Pfarrer in Dortmund. Danach warst du Hauslehrer und Rektor im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, da kennen wir uns auch, und jetzt bist du wieder Pfarrer. Herzlich willkommen in unserem
Podcast. Vielen Dank.
Wir sprechen heute über deinen Hauptvortrag bei der Herbstkonferenz MD und dem Titel Wege zum Herzen. Und gleich eine erste Frage, weil ich weiß, dass du Dinge gut und knackig auf den Punkt bringen kannst. Kannst du uns nochmal in ein bis zwei Kernaussagen deines Vortrags?
Ja, das kann ich gern versuchen. Ich habe natürlich versucht, in dem Vortrag viele Kernaussagen unterzubringen. Aber ich denke, zwei, die mir besonders wichtig sind, sind folgende. Das eine, wenn es stimmt und wir den Weg mitgehen wollen, dass die Bibel der Zugang zu Jesus ist und wir von Jesus lernen durch das, was wir eben durch die Schrift von ihm haben, dann ist die Bibel immer auch die Richterin unseres Denkens. Mhm. Und das heißt für mich konkret, dass wir immer bereit sein müssen, unser bisheriges Denken auch von der Schrift korrigieren zu lassen, selbst wenn unser Denken uns ganz gut und bewährt, vielleicht auch fromm vorkommt, aber doch immer wieder überrascht sein sollten, was bietet die Schrift da Neues und stellt vielleicht auch Dinge in Frage. Ich sage das besonders auch als einer, der jetzt wieder im Pfarrberuf ist und predigt. Wir stehen so in der Gefahr, in Predigten unsere Lieblingsgedanken unterbringen zu wollen, in jedem Text, die dann auch finden zu wollen, jedem Bibeltext. Und deswegen wichtig, sich hier immer wieder korrigieren zu lassen. Das ist das eine. Und der zweite Kerngedanke ist der Vorsicht vor dem Begriff heute. Was meine ich damit im Bezug jetzt auf unser Thema? So oft hört man, das und das können wir heute nicht mehr glauben. Oder das geht heute nicht mehr. Und da möchte ich dann immer zurückfragen, welches heute ist gemeint? Ist mein heute, dein heute gemeint? Ist das ist ein asiatisches Heute gemeint, ein mitteleuropäisches Heute, ein nordamerikanisches Heute? Was für ein Heute ist denn gemeint? Wer erlebt da gerade etwas und darf deswegen sagen, ja, und mein Heute ist jetzt bestimmend für das, was geht oder nicht geht? Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Begriff Zeitgeist. Ich muss eigentlich fast immer fragen, welcher Zeitgeist ist denn jetzt da gerade gemeint?
Vielen Dank. Ich denke, in einiges, was du gerade gesagt hast, werden wir tiefer eintauchen. Ein Satz ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich glaube, er fiel gleich am Anfang deines Vortrags. Der Umgang mit der Bibel ist ein Thema, bei dem wir alle reizbar sind. Kannst du uns nochmal sagen, warum, inwiefern, was macht uns gerade bei dem Thema?
Ja, also ich glaube, man kann das deswegen oder muss es deswegen sagen, weil eigentlich egal, was für eine genaue Auffassung man jetzt von der Schrift hat, es geht im jeden Fall um Grundfragen. Und bei Grundfragen sind wir immer empfindlich. Das ist ja auch absolut verständlich, muss vielleicht auch so sein. Deswegen sind wir da reizbar oder sind vielleicht auch umgekehrt deswegen reizbar, weil wir sagen, es ist eben keine Grundfrage. Und ein anderer reitet dann auf diesen Fragen rum und wir sind deswegen gereizt, weil er das tut. Und wir denken, hier wird doch Zeit verschwendet. Gemeinde Jesu muss sich um was ganz anderes kümmern. Deswegen sind wir, glaube ich, beim Bibelverständnis alle irgendwie reizbar.
Jetzt muss ich als nächstes, ist mir aufgefallen, doch nach dem Heute fragen. Tatsächlich. Ja. Würdest du sagen, dass es heutzutage, wenn Menschen Umgang mit der Bibel haben, weniger um den Inhalt und mehr um die alltägliche Relevanz geht? Oder was würdest du sagen, worum geht es den Menschen?
Ja. Tatsächlich müsste man dann wirklich fragen, welches heute ist gemeint, mit welchen Leuten sprechen wir. Ein Trend ist da sicher da. Also, dass es vornehmlich um die Alltagsrelevanz geht, was ja auch erstmal gar nicht schlecht ist. Das Buch soll uns ja auch direkt ansprechen. Wobei ich mir eben wünschen würde, dass wir lernen, die Bibel auch so zu lesen, dass wir sagen, wir wollen auch versuchen, Dinge zu verstehen und in uns sozusagen aufzuspeichern, die im Moment keine Alltagsrelevanz haben, aber vielleicht mal haben können. Dass wir die Bibel auch dann ehren, wenn wir im Moment nichts für unseren Alltag finden, um dann zu sagen, ja, aber das könnte später auch nochmal wertvoll werden. Und ich vertraue einfach mal diesem Buch, dass das, was da steht, wichtig ist, auch wenn ich es noch nicht direkt verwerten kann.
Mhm. Vielen Dank. Ich würde aus der eigenen Erfahrung sagen, ich kenne auch einige evangelische Christen, die zum Katholizismus gewählt sind. Sie würden sagen, dass ihnen die Auslegung auf Grundlage von Sola Scriptura schlichtweg einfach zu willkürlich und dass es mehr ein Lehramt braucht, dass die Schrift klappt. Was würdest du dazu sagen?
Also da fallen mir mehrere Dinge ein. Das eine ist, macht denn das katholische Lehramt die Schriftaussagen tatsächlich eindeutiger? Frage auch nochmal, wie ist Lehramt definiert bei den Katholiken? Natürlich spielt der Papst eine ganz entscheidende Rolle. Der wechselt ja nun auch.
Ja.
Das wäre so eine Frage. Und auch ist tatsächlich die Vielfalt innerhalb des Katholizismus weniger gegeben wie im Protestantismus. Also einfach mal als Rückfrage, ob da wirklich eine Vielfalt von Auslegung weniger gegeben ist oder auch eine Widersprüchlichkeit als im Protestantismus. Das ist meine eine Rückfrage. Die andere ist, dass dieses Sola Scriptura ist ja Teil eines Vierergespanns. Da kommt ja auch noch allein durch Gnade, allein durch Glaube, allein durch Christus, ganz wichtig. Und das sind ja durchaus Dinge, die schon eine Auslegung anbahnen, beziehungsweise wo schon eine Auslegung sichtbar wird. Das heißt, wo mal so eine ganz grobe Bahn vorgegeben ist. Und auch dieser Vorwurf an den Protestantismus, das ist alles so beliebig bei euch, vielfältig, nicht im positiven Sinne, sondern einfach zu viel und zu widersprüchlich. Ich frage mich tatsächlich, stimmt es eigentlich? Spannend doch, dass immerhin die reformatorischen Kirchen bei allen Unterschieden es zu Bekenntnisschriften geschafft haben, wo einfach auch viele Dinge ähnlich bis identisch sind. In entscheidenden Dingen ähnlich und identisch sind, wo sich ja zeigt, dass da die Auslegung der Bibel nicht völlig ins Kraut geschossen ist, sondern man auch zu einem Ergebnis gekommen ist. Also deswegen weiß ich nicht, ob man das Problem löst, indem man katholisch wird.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass für dich die vier Soli auch schon so eine Art Leitplanke bilden. Inwiefern denn? Also wie begrenzen die sich gegenseitig oder legen die sich gegenseitig aus? Was bringen uns denn die Fitness?
Also ich glaube, dass die drei Soli, die im Zusammenklang dann mit dem Sola Scriptura ausgesprochen werden, ja auch eine gewisse Mitte der Schrift markieren. Christus als Mitte der Schrift, an dessen Heilswerk wir teilhaben, allein durch den Glauben, das ist ja schon mal eine, so grob sie jetzt im ersten noch klingt, aber das ist ja schon mal eine klare inhaltliche Ansage, die uns in unserem Auslegen der Schrift durchaus leiten kann. Also, dass wir um Christus als Mitte der Schrift nicht rumkommen, das meine ich schon auch sagen und begründen zu können. Da ist oft eine große Angst, man würde durch Christus als Mitte der Schrift die Vielfalt aus der Schrift rausnehmen. Ich glaube eher, wir haben einen zu kleinen Christusbegriff. Der diese Sorge nährt. Also das glaube ich nicht. In den ersten Glaubensbekenntnissen ist immer auch in Einklang mit dem Johannesevangelium von Christus als dem Schöpfungsmittler die Rede. Das heißt, schon auf den ersten Seiten der Bibel müssen wir Christus mitdenken. Und deswegen glaube ich, dass diese Soli einem in der Auslegung der Schrift und in dem, wo die Schrift uns letztlich hinweisen will, schon helfen.
Jetzt hast du ja aber zum Beispiel gerade in deinem Vortrag gesagt, dass das Solus Christus auch manchmal gegen das Sola Scriptura ausgespielt werden kann, gerade da, wenn bei einer Streitfrage dann letztlich irgendwann gesagt wird, ja, im Kern glauben wir doch alle an Christus, darauf können wir uns doch einigen. nochmal für dich zusammengefasst, wie würdest du Christus, den wir aus der Bibel rauslesen,
Also vielleicht nochmal zurück, du spielst vermutlich auf zwei Wege an, die heute ziemlich populär geworden sind. Das eine ist dieses, was Christum treibet, als eine Art Auswahlkriterium, so eine Art hermeneutisches Scheideprinzip innerhalb der Schrift. Und das andere, Berufung aus 2. Korinther 3,6, sollen nach dem Geist, nicht nach dem Buchstaben auslegen. Und da, glaube ich, steckt jeweils ein Christusprinzip dahinter, bei dem man natürlich rückfragen muss, woher hat das seine inhaltliche Füllung? Und ist es nicht oft auch schon ein verkleinerter, gesofteter Christus? Also ich sage es ein bisschen polemisch, mache mir den Eindruck, Christus ist immer dann, darf dann immer reden, wenn es ums Nette geht, wenn es ums Nettsein geht und alle Schwierigkeiten, alle Schriftstellen, die für uns problematisch und hart zu verdauen sind, da ist dann Christus für zuständig, um uns da sicher drum rumzuleiten. Und da muss man einfach fragen, woher habe ich dieses Christusbild? Und wenn ich es aus der Schrift schöpfen will, dann muss ich eben auch tolerieren, dass in diesem Christusbild Dinge sind, die mir vielleicht auch erstmal nicht so schmecken. Denken wir an die, war neulich jetzt Predigtext, die ersten beiden Antithesen in der Bergpredigt. Jesus kann schon auch hart sein. Und ich frage mich, warum ist es dann nicht dieses umfassende Christusbild, das dann verwendet wird, sondern ein Christusprinzip, das mir so ein bisschen gesoftet zu sein scheint.
Vielen Dank. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, wie oder warum vielmehr entstehen so viele Konfessionen und Sonderlehren auf Grundlage der Bibelauslegung? Wie?
Ja, jetzt bin ich kein Konfessionsexperte, aber ich sage es mal einfach so in meiner laienhaften Sicht ist meine, also erstmal würde ich ganz klar unterscheiden zwischen Konfession und Sonderlehren. Mhm. Und bei Konfession sehe ich es tatsächlich so, dass die Konfession in der Schrift verschiedene Schwerpunkte setzen. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass beispielsweise die Orthodoxie in ihrer ganzen Frömmigkeit und Theologie ganz stark vom johannäischen Schrifttum gespeist und geprägt ist.
Ja.
Und dass die Auslegung der Lehre von der Dreieinigkeit zum Beispiel dort eine große Rolle spielt, wie sie sich durch manche johannäischen Aussagen eben mehr naheliegt, weil die Gottheit Christi doch viel mehr betont wird und so weiter. Und das sind Schwerpunktsetzungen, die ich eher als ein Reichtum innerhalb des Christentums ansehen würde. Dass man sagt, ja, dieser Schwerpunkt ist für die anderen Konfessionen wichtig, dann auch wahrzunehmen. Was haben die Geschwister in den anderen Konfessionen vielleicht auch in der Schrift entdeckt, was bei mir unterbetont bleibt oder in meiner Konfession unterbetont bleibt. Bei den Sonderlehren, das ist für mich also ein klar negativ besetzter Begriff, da habe ich den Eindruck, da werden dann vielleicht auch abseits von der Mitte der Schrift bestimmte Dinge gern auch schräg ausgelegt, um dann irgendeine Sonderlehre draus zu basteln, die sich mit der eigentlichen Mitte der Schrift gar nicht mehr verträgt, sondern die verdrängen kann. Wobei da muss man natürlich nochmal ganz genau hinschauen, auch barmherzig sein. Es gibt auch Gemeinschaften, die solche Sonderlehren vertreten, wo ich sagen würde, aber grundsätzlich ist das, was die glauben, alles gut und richtig und hilfreich, aber sie nehmen diese eine Sonderlehre noch mit, die das jetzt nicht alles überstülpt. Aber wo vielleicht auch wirklich ohne Blick auf die Mitte der Schrift plötzlich Dinge ins Zentrum rücken können, wo sie keinen Platz haben. Und wenn dann noch eine sehr schräge, überhaupt nicht textgemäße Auslegung dabei ist, ist es natürlich nochmal schlimmer.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, andere Konfessionen können uns vielleicht auch was aufzeigen, was unsere eigene Konfession vermissen lässt oder uns hinweisen. Jetzt ist es ja aber auch oft genug so, dass konfessionelle Unterschiede gerade auch im Bibelverständnis auch die Zusammenarbeit, ganz du bist auch Pfarrer, direkt vor Ort auch behindern kann. Was würdest du sagen, wie man gut mit solchen konfessionellen Unterschieden?
Also wie immer bei solchen Unterschieden wäre es für mich wichtig, dass man sie einordnet in ihre Wichtigkeit und fragt, sind es tatsächlich entscheidende Unterschiede oder sind es Unterschiede, die ich mittragen kann, auch wenn ich selber in einer bestimmten Frage zu einem anderen Ergebnis komme. Im Katholizismus würde mir dann manchmal Mühe machen, also wenn es man nur ein Beispiel bringt, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Beim entsprechenden ja sehr jungen Dogma wird schon gar nicht mehr versucht, eine biblische Begründung zu liefern. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, der mir schon Mühe macht. Mhm. Aber dann muss man auch wieder ehrlicherweise fragen, welche Rolle spielt dieses Dogma im Katholizismus? Also vielleicht mit einem gewissen Langmut schauen, wie entscheidend sind diese Unterschiede?
Ich springe jetzt nochmal zu einer ganz anderen Frage. Jetzt spielt ja gerade in der Frage nach dem Bibelverständnis auch häufig der Kontext eine entscheidende Rolle. Und manchmal wird einfach gesagt, das, was da steht, das ist einfach so dermaßen im damaligen Kontext verankert, das gilt nicht mehr für heute. Wie kann man denn entscheiden, was anscheinend nur für die damalige Zeit galt und was überzeitig und auch für uns heute, jetzt sind wir beim Heute, für uns heute gilt?
Also erstmal, die Frage nach dem Kontext ist natürlich eine vollkommen berechtigte Frage und man muss sie stellen. Aber dann auch versuchen, sehr präzise zu stellen und präzise zu beantworten. Was ich immer gar nicht mag, ist, wenn so ganz allgemein eben von historischen Kontexten oft dann auch im Plural geredet wird, von den anderen Zeitumständen und so weiter, ohne dass man mal wirklich ins Detail geht und fragt, was war denn da jetzt tatsächlich so ganz anders, als es heute ist? Mhm. Natürlich gibt's das. Ich möchte es gerne an einem Beispiel mal verdeutlichen. Im Aposteldekret ist ja eigentlich ganz klar der Genuss von Blut verboten.
Ja.
Also Speisegebot, das hatte tatsächlich im damaligen Kontext seinen guten Sinn, das auch für Heidenchristen beizubehalten, um die Tischgemeinschaft zwischen Juden und Heidenchristen weiter möglich zu halten. Mhm. Und das ist für mich ganz, also der Kontext war da. Mhm. Und das für mich ganz Spannende ist, dass das Aposteldekret wird an zwei Stellen in der Offenbarung wiederholt, als diese Situation von Heidenchristen und Judenchristen in einer Gemeinde viel weniger wurde. Und wird interessanterweise wird dann dieses Verbot des Blutgenusses nicht nochmal wiederholt, aber die anderen Verbote, Götzenopfer, Unzucht, das wird nochmal wiederholt, aber nicht das mit dem Blutgenuss. Das könnte natürlich in Gemeinden, wo jetzt zum Beispiel messianische Juden sind oder so, nochmal spannend werden. Mhm. Auch heute wieder. Ja. Also der Kontext könnte wieder kommen.
Ja.
Aber das wäre für mich tatsächlich ein Beispiel, wo so ein Kontext sehr, sehr deutlich ist. Mhm. Oder man fragt, gibt's heute einen ähnlichen Kontext wie damals, der vielleicht ein bestimmtes biblisches Gebot in leicht veränderter Weise meinetwegen, aber mit doch ähnlichem Kontext doch in seiner Relevanz heute auch nochmal erhält. Mhm. Aber wirklich einfach, also meine Antwort ist einfach gucken, was war's für ein Kontext? Gibt's vielleicht schon innerbiblisch Bewegungen, die zeigen, ja, das war tatsächlich kontextgebunden? Mhm. Oder gibt's das nicht?
Danke. Ich bohre noch mal nach. Es gibt ja auch bei manchen Themen, nehmen wir zum Beispiel mal das, zumindest unter Theologen, vielleicht jetzt nicht mehr so stark, aber doch bestimmt während deiner Studienzeit noch ziemlich relevant, die Frage nach der Frauenordination.
Ja.
Da würden ja durchaus vom Timotheusbrief und auch vom ersten Korintherbrief, würde man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Manche würden sagen, auf jeden Fall durch den damaligen Zeitgeist, durch den damaligen Kontext geprägt und darin einzuordnen. Und andere würden sagen, nein, weil gerade in diesen Korintherstellen und auch im Timotheus auf Schöpfung angespielt wird, ist es überzeitlich gültig. In so einem konkreten Fall zum Beispiel, wie entscheide ich da und warum kommt man jetzt da doch zu einer so unterschiedlichen Einordnung?
Also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ja tatsächlich auch im Neuen Testament unterschiedliche Aussagen nebeneinander stehen haben, im Gegensatz zu anderen Themen. Mhm. Es gibt Themen, wo wir das nicht haben, sondern wo eine Linie wirklich durchgeht. Und bei der Frauenordination, zum Beispiel gerade sogar zum Teil in einem und demselben Schriftstück, also im ersten Korintherbrief, haben wir im 14. Kapitel das Schweigegebot.
Ja.
Aber dazu nur in Klammern die Bemerkung, da kriegen ja mehrere Leute ein Schweigegebot an der Stelle. Aber egal, das Schweigegebot an die Frauen steht trotzdem in diesem Kapitel drin. Dann aber auch wieder im 11. Kapitel, ich glaube im 6. Vers, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, steht, dass Frauen, die in der Gemeinde öffentlich reden, also offensichtlich kommt es vor, ihr Haupt bedecken sollen. Also offensichtlich war das öffentliche Auftreten von Frauen predigend dort üblich. Mhm. So, und jetzt habe ich verschiedene Sachen in der Bibel stehen. Und wenn das der Fall ist, ist es für mich wenigstens, aber für mich doch ein Hinweis, hier können wir auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Mhm. Spannend wäre vielleicht dann gerade die Frage, in welche Kontexte sind es, die den einen Brief zu einem anderen Ergebnis kommen lassen, wie den anderen. Und könnte das nicht zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Frauenordination uns die Frage stellen lassen, ob sie immer gut ist oder ob es zumindest damals im Neuen Testament Kontexte gab, in denen die Frauenordination für die Gemeinde nicht hilfreich war. Wobei ich dann jetzt hier auch spekulieren muss, aber wenn man an den Wastermontanismus denkt, wo Prophetinnen damals das Einfallstor für bestimmte Irrlehren waren. Aber das wird jetzt alles sehr spekulativ. Wichtig für mich tatsächlich, wenn ich da meine verschiedene Linien in der Schrift nebeneinander stehen zu sehen und bei der Kanonwertung da offensichtlich kein Problem dahinter gesehen wurde. Mhm. Gesagt hat, das kann man zusammennehmen. Und nur wir eben keine Widersprüche haben wollen, dann sehe ich da eine Erlaubnis zu großer Freiheit.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt nochmal auch auf ein Thema zu sprechen kommen, wo auch der Kontext eine wesentliche und vielleicht auch vor allem nach dem Beruf. Warum denkst du, dass sich gerade viele Fragen der Bibel aus auch vor allem an ethischen und schwerpunktmäßig an sexualethischen Themen entwickeln? Also ich habe das Gefühl, dieser Umgang mit der Bibel und dass wir diesen Punkt so reizbar sind, verlagert sich gerade vor allem auf ethische Themen und damit. Was glaubst du, warum ist es so?
Ja, ich denke, es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe. Ein Grund ist aus meiner Sicht der, dass dogmatische Auseinandersetzungen im Gegensatz zu ethischen vollkommen in den Hintergrund getreten sind. Mhm. Also die Wahrheitsfrage zu bestimmten Dogmen, die früher die Menschen tief beschäftigt haben, Kriege ausgelöst haben und so weiter. Das ist ja völlig in den Hintergrund getreten. Und das ist ersetzt worden durch ethische Fragen. Und auch diese ethischen Fragen werden ja heute auch in einer ganz, ganz scharfen Weise dann weniger als Wahrheitsfrage behandelt, also im Sinne von, welche ethische Aussage ist denn jetzt wahr, sondern viel schärfer eigentlich noch, welche ethische Aussage betrifft mich nicht negativ oder den anderen nicht negativ, schränkt ihn nicht ein in seiner Freiheit, diskriminiert ihn nicht und so weiter. Also ich glaube, diese Abnahme dogmatischen Denkens im weitesten Sinne hat die ethischen Fragestellungen absolut in den Vordergrund rücken lassen. Und das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Als Student kann ich mich noch erinnern, wie über den Sühnetod Jesu an der Fakultät in vielen Beiträgen gestritten wurde, hochspannend. Weiß gar nicht, ob das heute noch so großartig jemand interessieren würde. Jetzt sind es sexualethische Fragen, die in den Vordergrund gerückt sind. Warum es zu dieser Verschiebung kam, das wäre dann nochmal eine Frage für sich. Und die wage ich nicht zu beantworten. Ich glaube, da müsste man in auch ganz, ganz viele Lebensbereiche gucken, warum das so ist.
Ja, vielleicht nochmal als persönlichere Frage an dich. Wo findest du denn selber die Bibelauslegung bei welchem Thema oder welcher ziemlich knifflig, wo tust du?
Also mir fällt es tatsächlich schwer, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass ich in der Predigtvorbereitung, in der Bergpredigt, die Frage, wie weit ist das jetzt wirklich beim Wort zu nehmen? Also es war eben eine der Antithesen war dieses mit dem, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, halt ihm auch die andere hin. Und ich habe mit bestem Wissen und Gewissen versucht, das mal nicht mit dogmatischen Bremsen im Kopf auszulegen, sondern so wie es da steht. Es war natürlich klar, was die Gemeinde am Schluss gefragt hat. Was würdest du denn einem Zelensky jetzt raten und so weiter und so weiter. Also da finde ich es zum Teil nicht ganz einfach, auch vermutlich auch innerhalb der Bergpredigt unterschiedlich zu beantworten. Wo will Jesus jetzt ganz klar beim Wort und beim Buchstaben genommen werden, so wie es da steht, und wo ist es eine bewusste Übertreibung? Mhm. Vielleicht so ein Stachel im Fleisch, den er setzt, damit wir nicht aufhören nachzudenken. Das ist für mich tatsächlich eine knifflige Sache.
Mhm. Vielen Dank. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Persönlichen. Welche Rolle spielt denn die Bibel überhaupt für das Glaubensleben?
Da darf ich kurz zurückfragen, was meinst du jetzt mit Bibelauslegung? Also meinst du zum Beispiel jetzt Kommentare, die einem helfen, oder was heißt Bibelauslegung jetzt?
Ich würde sagen, beides, Bibelauslegung und auch das eigene Bibelfisch. Also wie wichtig ist es überhaupt für mein?
Also letztendlich würde ich natürlich schon sagen, wichtiger als ein Bibelverständnis, das man jetzt als fertiges System hat und über das man in allen Details Rechenschaft ablegen kann, ist natürlich eher eine Bibelpraxis, die man haben sollte. Eine gesunde Bibelpraxis, die einem hilft, mit diesem Buch denken zu lernen, in diesem Buch zu atmen, einfach sozusagen die Welt, den Geist der Schrift und so weiter, das irgendwann zu kennen und zu sagen, ja, das ist der Ton Jesu und ich verstehe, warum Paulus so und so redet, und einfach tief in diese Schrift hineinzukommen. Und das, denke ich, kann vielleicht sogar mit ganz unterschiedlichen Bibelverständnissen gelingen, mit unterschiedlichen Ansätzen. Oder der eine schafft es eben mit dem besser, der andere mit dem. Darf an der Stelle vielleicht Werbung machen für Adolf Schlatter, der einen wunderschönen Aufsatz geschrieben hat, wer liest seine Bibel richtig? Fragezeichen. Und da eigentlich Werbung macht dafür, ganz unterschiedliche Zugänge zuzulassen. Also Leute, die könnten nie eine Bibel aufschlagen, ohne nicht gleichzeitig einen Bibelatlas daneben liegen zu haben, weil die müssen wissen, wo das Zeug liegt. Für andere ist das vollkommen egal. Und die schaffen es trotzdem, aus der Bibel ja etwas für ihr Leben Wichtiges rauszuholen. Deswegen, also Bibelverständnis, ich freue mich natürlich über jeden, der ein gutes und von der Schrift selbst geprägtes Bibelverständnis hat, weil ich denke, das wird ihm helfen. Aber ich glaube, in der Praxis sieht es manchmal nochmal anders aus und nicht jede gute Praxis hat einen guten theoretischen Unterbau. Mhm. Deswegen würde ich hier, das ist jetzt vielleicht erstaunlich, aber so eher zurückhaltend antworten. Ich meine eher, wenn ich merke, dass ein Bibelverständnis so ein bisschen ins Kraut schießt und dann auch der Praxis schadet, dann muss man natürlich viel über das Bibelverständnis reden. Und da wird es dann auch wichtig.
Jetzt hast du ja selber schon gesagt, dass es früher theologische Diskurse und Streitigkeiten gibt, die es vielleicht gar nicht mehr gibt oder nicht mehr so entscheidend sind. Warum kann ich denn nicht einfach sagen, in dem Punkt hast du halt deine Meinung, ich habe meine Meinung. Warum ist für dich auch die Anhalten der Auseinandersetzung und auch der Diskurs über die Bibel wichtig?
Also ich glaube, das eine ist ein ganz allgemein menschlicher Drang, auch Wahrheitsfragen zu stellen und zu beantworten. Mhm. Und den kann man, glaube ich, oder können die Menschen nicht unterdrücken und sollten es auch nicht tun, dass wenn zwei Meinungen nebeneinander stehen, die einander widersprechen, dann soll ich den anderen natürlich so stehen lassen im Sinne von, ich soll ihn deswegen nicht angreifen. Mhm. Aber es ist eigentlich so eine gewisse Wurstigkeit, man einfach sagt, ja, du siehst halt so und ich sehe es halt so.
Ja.
Das finde ich auch eine gewisse Denkfaulheit. Mhm. Aber das ist jetzt sozusagen ein allgemeinmenschlicher Grund. Es gibt für mich auch einen eher theologischen Grund oder einen glaubensmäßigen Grund. Und das ist der, wenn wir Gemeinde sein wollen, dann müssen wir uns auf bestimmte Dinge einigen können. Nicht auf alles, das wird nicht möglich sein. Aber wenn wir gemeinsam wissen wollen, wen beten wir da an und wem wollen wir gehorchen, dann müssen wir uns in bestimmten Dingen einig sein. Mhm. Und wenn wir Gemeinde sein wollen, heißt es auch, dass wir in bestimmten Dingen einheitlich handeln wollen. Mhm. Dann müssen wir auch ethische Fragen lösen und können nicht immer sagen, ja, du siehst halt so und denkst und handelst dann auch anders und ich sehe es halt so. Das hält eine Gemeinde auf Dauer nicht aus. Und Gemeinde ist ganz offensichtlich eben die Form des Zusammenlebens, die Jesus für uns gewollt hat. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Wurstigkeit uns nicht erlaubt.
Du hast gerade schon Wahrheit angesprochen. Kann man denn die Wahrheit so einfach aus der Schrift heraus exegetisieren? Gerade da wäre ja dann die Frage, warum kommen dann trotzdem unterschiedliche Ausleger zu so unterschiedlichen Ergebnissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die anderen Fragen sind auch alle gut. Es ist eine wichtige Frage. Vielleicht müsste man da nochmal schauen, was sagt eigentlich die Bibel? Das sind ja über viele Seiten oft gar keine reinen Aussagesätze. Mhm. Sondern oft sind es Imperative. Mhm. Was will denn Gott von mir? Ja. Oder was will er für mich? Da kommen wir dann eher zu sagen, stimmt es, was da steht, was Gott will. Aber bei einem Imperativ bin ich erstmal ganz anders gefragt. Also zum Beispiel auch die Frage, hat die Bibel Irrtümer? Das scheitert schon daran, diese Frage an sich scheitert schon in gewisser Weise daran, dass es vieles gibt, was von mir gefordert wird. Glaube zum Beispiel. Ist diese Forderung ein Irrtum? Da wird es ganz, ganz schwierig. Also insofern finde ich es schwierig zu sagen, kann man eine Wahrheit aus der Bibel herausdestillieren? Ich glaube nicht, weil diese Wahrheit, die liegt ja nicht hinter den vielen Geschichten, die die Bibel erzählt. Sie liegt genau in diesen Geschichten drin. Mhm. Die Bibel spricht von einem Handel, denn Gott, deswegen muss sie Geschichten erzählen. Mhm. Und da eine Wahrheit herauszudestillieren, die dann andere Sachen an der Seite stehen lassen kann, das halte ich tatsächlich für schwierig. Im allerletzten wird es auch immer wird's drum gehen müssen, gehe ich diesen Weg, den die Bibel mich weist. Mhm. Und das ist im letzten der Weg zu Christus. Also Bibel ist für mich ein großer Wegzeiger zu Christus. Wenn man die Bibel selbst mit einer innerbiblischen Figur vergleichen will, dann ist es Johannes der Täufer. Mhm. Also sie ist ein großer, ausgestreckter Zeigefinger hin auf diesen Christus. Mhm. Und da kommt es dann letztlich darauf an, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und nicht zu sagen, ich habe jetzt die und die Wahrheiten aus ihr rausdestilliert und bin dann kognitiv zufrieden.
Ja. Vielen Dank. Jetzt möchte ich zum Schluss noch mal eine persönliche Quiz schlagen. Was ist dir denn für deinen ganz persönlichen Umgang mit dem?
Also ich glaube, für mich wäre wichtig so eine gewisse Demut vor der Bibel. Und es ist immer schwierig, weil eine Haltung so schlecht konkretisieren kann. Ja. Und trotzdem glaube ich, im Umgang mit der Schrift weiß man irgendwann, was damit gemeint ist. Es ist, sagen wir, dass ich erstmal einmal davon ausgehe, sie hat mehr zu sagen als ich. Das ist schon mal eine demütige Grundhaltung. Also ich bin jetzt nicht der zuerst berufen ist, bei dieser Schrift jetzt genau rauszufinden, was stimmt da, was stimmt da nicht und so weiter, sondern erstmal, sie hat mir was zu sagen. Mit dieser Grundhaltung will ich an die Schrift rangehen. Vielleicht eine Anekdote dazu, von der ich hoffe, dass die Hörer sie noch nicht kennen. Aber als der eben von mir sehr geschätzte Adolf Schlatter mal eine Stelle, ich glaube, in einer christlichen Schule antreten sollte, da ist er von dem Rektor gefragt worden, ob er denn auch auf der Schrift stünde. Und der hat geantwortet, nein, nicht auf, sondern unter der Schrift. Und das bringt, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck, was ich versuche zu sagen. Also vielleicht ganz konkret, auch wenn ich eine Stelle nicht verstehe, dass nicht mein erster Gedanke ist, da steht ja nur Unsinn. Sondern, dass ich erstmal denke, nein, das ist ein alter Text, vielleicht von jemand, der Jesus persönlich gekannt hat, der wird sich schon überlegt haben, was er da schreibt. Und der hat mir was zu sagen, nicht ich ihm. Diese Grundhaltung ist mir extrem wichtig.
Und jetzt muss ich nochmal in allerletztes Mal die Frage nach dem Heute stellen. Was wünschst du dir denn, sagen wir einmal, für Menschen, für die Gesellschaft im deutschsprachigen Raum, für ihren Umgang, Bibel? Was braucht es an Neuem oder was müssen wir vielleicht wiederentdecken?
Also erstmal freut es mich sehr am Heute tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, die heutige bibellesende Generation hat viele, viele neue Wege auch zur Schrift entdeckt, die meine Generation damals noch nicht kannte oder überhaupt keine Lust hatte, sie zu entdecken. Also gerade der künstlerische Zugang oder wenn ich mir sowas überlege, wie das Markus-Theater oder so, da ist zu meiner Seite ist dann niemand auf die Idee gekommen, man könnte mal sowas machen. Und das öffnet ja jetzt nicht nur Wege zur Bibel, eben letztlich Wege zu Gott. Das finde ich super. Was mir Sorgen macht eher bei der heutigen Generation, das wage ich einfach mal so in dieser Pauschalität es zu sagen, ist vielleicht das abnehmende Verständnis dafür, dass es wichtig ist, diese Geschichten zu kennen, weil wir in der Geschichte drinstehen. Ich kann mich erinnern, als ich diesen, das habe ich ja versucht, auf der Heko und im Vortrag ganz stark zu betonen, an einer Stelle. Und es kam nachher ein Professor auf mich zu, der eben auch durch seinen Lehrauftrag viel mit jungen Menschen zu tun hat und sagt, dass er meint, genau dieses Verständnis gibt's heute insgesamt auch nicht mehr. Und dass das ganz, ganz stark abnimmt. Man lebt zu stark im Heute, weiß aber nicht, dass es heute eine Geschichte hat. Und weiß auch nicht mehr, dass Gott mit uns auch eine schon viele, viele tausende Jahre andauernde Geschichte hat. Und das würde ich mir fürs heutige Bibellesen wieder mehr wünschen, dass denen von vornherein klar ist, diese Geschichten können gar nicht veralten, die in diesem Buch stehen, sondern sie haben uns geprägt und sie prägen uns bis heute und sie zeigen uns bis heute das Handeln Gottes. Das würde ich mir für heute mehr wünschen. Mhm. Und dadurch entstehen dann auch eine neue Lust, dieses Buch wieder ganz, ganz tief kennenzulernen.
Vielen Dank, Clemens, dass du heute bei uns im Podcast warst, dass du uns auch nochmal vertiefend in deinem Vortrag, aber auch in viele andere Fragestellungen rund um die Bibel reingenommen hast. Danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!